Merle, Chemie und die Boten Gottes, Kapitel 2. Abraham, Stammvater der Religionen. Chemias und Merles Klasse besucht das Völkerkundemuseum. Dort gibt es eine Ausstellung zur Entwicklungsgeschichte des Menschen. Es gibt Werkzeuge zu bestaunen, Puppen, die aussehen wie die Steinzeitmenschen und Felle tragen. Die Jungen interessieren sich besonders für die Speere und viele Mädchen schauen sich die Schmuckstücke aus Zähnen oder Knochen genau an. Die Ausstellung zeigt auch Gegenstände, die aus Eisen und Bronze hergestellt worden sind. Modelle veranschaulichen, wie die Dörfer ausgesehen haben möchten. Die Lehrerin, Frau Imhoff, erklärt: Nach der Jungsteinzeit kam die sogenannte Bronzezeit. Bis dahin hatten die Menschen gelernt, Kupfer für ihre Alltagsgegenstände zu gebrauchen. Nun fanden sie heraus, wie man Bronze herstellt, nämlich aus Zink und Kupfer. Was glaubt ihr, welchen Vorteil könnte Bronze gegenüber Kupfer gehabt haben? Die Kinder sehen sich ratlos an. Nun, Bronze ist viel härter als Kupfer und war daher besonders gut zur Herstellung von Waffen, Werkzeugen und anderen Alltagsgegenständen geeignet. Die Menschen errichteten befestigte Dörfer und trieben regen Handel. Was sind das wohl für Hügel? Fragt Frau Imhoff und deutet auf mehrere kleine Hügel neben einem Dorfmodell. Fatime, ein dunkelhaariges Mädchen, meldet sich und antwortet: Das sind Hügelgräber. Wir haben mal eins in Dänemark gesehen. Frau Imhoff nickt. Was sind das für Figuren? Fragt David und zeigt auf einige bronzene, menschenähnliche Objekte. Möglicherweise Götterstatuen, erwidert die Lehrerin. Man weiß nicht viel über den Glauben der Menschen damals, aber man weiß, dass sie den Himmel beobachteten und Sternbilder als Wohnsitz der Götter betrachteten. Frau Imhoff zeigt auf eine Fotografie, auf der eine runde Scheibe mit Mond, Sonne und Sternen zu sehen ist. Das ist die Himmelsscheibe von Nebra. Sie wurde in der Nähe von Nebra in Sachsen-Anhalt gefunden und ist 3000 bis 4000 Jahre alt. Sie beweist, dass sich die Menschen Gedanken über die Gestirne gemacht haben. Sie glaubten wahrscheinlich an viele verschiedene Gottheiten. Chemia und Merle betrachten eingehend die Fotografie der Himmelsscheibe und Merle denkt: Die haben also auch den Himmel angeguckt und sich ihre Gedanken gemacht, so wie wir neulich im Garten. Hatten die Bronzezeitmenschen auch einen Gottesoffenbarer? Platzt sie heraus, weil sie gerade an ihr Gespräch mit ihrer Mutter denkt. Frau Imhoff schaut Merle verwundert an. Was meinst du damit? Naja, meine Mutter hat uns neulich erklärt, dass Gott immer Gottes Offenbarer zu den Menschen schickt, um ihnen von Gott zu erzählen und ihnen zu helfen, sich zu entwickeln und gute Menschen zu werden. Da muss er doch auch zu den Bronzezeitmenschen einen geschickt haben. Frau Imhoff seufzt. Da musst du, glaube ich, eher Frau Müller fragen. Wie schon gesagt, weiß man nicht viel über die Glaubenssysteme jener Zeit. Schade, bedauert Merle und nimmt sich vor, bald eine geeignete Person danach zu fragen. Die Gelegenheit dazu ergibt sich schon kurze Zeit später. Die Bahai-Gemeinde der Stadt veranstaltet ein Picknick. Alle treffen sich bei der Grillhütte am Stadtrand und jeder bringt etwas Leckeres mit. Die Sonne scheint wie bestellt und die Temperaturen sind spätsommerlich warm. Merles Familie bringt ihr Grillfleisch mit und Mamas speziellen Nudelsalat. Merle liebt diesen Nudelsalat und freut sich schon darauf, sich den Teller vollzuladen. Chemias Familie ist iranischer Abstammung, also darf der große Reistopf nicht fehlen. Es wird eine große bunte Tafel auf den aneinandergelegten Picknickdecken und schon bald zieht würziger Grillduft über die Wiese.
Die Kinder spielen Federball oder mit der Frisbeescheibe. Dann ruft Omid Zabihi, Kimias Papa, dass die ersten Steaks fertig sind. Denn er steht am Grill, umgeben von einer dicken Rauchwolke. Schon bald sitzen alle auf den Decken und lassen es sich schmecken. Kimia und Merle sitzen in unmittelbarer Nähe zum alten Herrn Adnan. Herr Adnan ist im Irak geboren und hat das Land vor vielen Jahren verlassen, weil die Regierung damals Menschen wegen ihrer Religionszugehörigkeit oder ihrer politischen Meinung unterdrückt hat. Er ist ein bisschen herumgekommen in der Welt und schließlich in der kleinen Stadt im Rhein-Main-Gebiet gelandet. Herr Adnan kann toll Geschichten erzählen. Und manchmal, wenn beim 19-Tage-Fest noch etwas Zeit ist, gibt er eine Geschichte aus seiner Zeit als Pionier in Afrika zum Besten. Die Kinder hängen dann an seinen Lippen. Kimia und Merle haben gerade ihre Kinderklassenlehrerin Sigi, die eigentlich Zigaretta heißt und eine braune Hautfarbe hat, von ihrem Ausflug ins Völkerkundemuseum erzählt. Und dann platzt Merle einfach raus und fragt, ob es in der Bronzezeit auch einen Gottesboten gegeben hat, erzählt Kimia in tadelndem Ton. Na und? Ich wollte das halt wissen, weil Mama doch gesagt hat, dass Gott den Menschen immer schon seine Boten geschickt hat, verteidigt sich Merle und stupst Kimia in die Rippen. Sigi lacht. Was hat eure Lehrerin denn darauf gesagt? Naja, sie sagte, dass man nicht viel weiß über die Religion der Menschen damals, antwortet Kimia. Herr Adnan beugt sich zu ihnen hinüber. Vielleicht weiß man nicht viel darüber, was die Menschen in Mitteleuropa in der Bronzezeit geglaubt haben. Aber in der Gegend, aus der ich stamme, gab es damals einen Gottesoffenbarer, deutet er mit geheimnisvollem Blick an. Kimia und Merle machen große Augen.
Kommt mit, wir setzen uns dort unter den Baum und dann erzähle ich euch von ihm. Ich bin sicher, ihr habt schon von ihm gehört. Merle und Kimia sind entzückt und so ziehen die drei und noch ein paar andere Kinder und Juniorjugendliche unter die alte Buche und Herr Adnan beginnt seine Erzählung. Die Gegend, aus der dieser offenbare Gottes stammt, hieß damals Mesopotamien. Das ist dort, wo die Flüsse Euphrat und Tigris, das sogenannte Zweistromland, bilden. Im Zweistromland liegt das Reich Chaldäa und sowohl die Bibel als auch der Koran berichten, dass damals ein König mit Namen Nimrod herrschte. Ob er wirklich existiert hat, weiß man nicht. Jedenfalls war Mesopotamien damals schon hochentwickelt. Durch die Lage zwischen zwei großen Flüssen herrschte Wohlstand, denn Landwirtschaft und Handel blühten. Die Menschen hatten die Keilschrift erfunden, die eine der ersten Schriften überhaupt ist. Sie wohnten schon in richtig großen Häusern mit Innenhof und schönen Möbeln. Sie stellten sehr schöne Gebrauchsgegenstände und auch Schmuck her. Ihre Kultur war weiterentwickelt als die in Mitteleuropa. Der Gottesbote, von dem ich euch erzählen will, wuchs in der Stadt Ur auf. Das Alte Testament der Bibel und die Heiligen Schrift der Muslime, der Koran, erzählen von ihm. Und in einem Buch der Juden, das Talmud heißt, wird eine Legende über seine Geburt erzählt. Er war ein Nachkomme Noahs. Aber seine Familie und das Volk, das dort lebte, hat er längst vergessen, dass Noah sie den Glauben an einen Gott gelehrt hatte. Sie hatten stattdessen viele Götter. Jeder Gott war für etwas Bestimmtes zuständig, zum Beispiel einer für gute Ernten und einer für gutes Wetter. Es gab einen Sonnengott und einen Mondgott und einen Gott für die Jagd. Sie bauten ihnen Altäre und brachten ihnen Opfer dar, meistens Tiere, und hofften, dass ihre Opfergaben die Götter besänftigen würden, sodass sie ihre Wünsche erfüllten. Sie fertigten Statuen von den Göttern an, die sie anbeteten. Der Vater Abrahams, denn Abraham ist eine Manifestation Gottes, von der ich euch erzählen werde, stellte solche Götterstatuen her und verkaufte sie. Die Legende im Talmud erzählt, dass in der Nacht vor Abrahams Geburt sein Vater Terah, im Koran heißt er übrigens Asar, ein großes Fest veranstaltete. Er hatte auch bedeutende Gelehrte vom Hofe des Königs eingeladen. Sie feierten und ließen es sich gut gehen. Als das Fest zu Ende war und alle nach Hause gingen, sahen sie plötzlich einen großen Stern im Osten aufgehen. Und es sah aus, als würde dieser Stern alle anderen Sterne verschlingen. Die Gäste betrachteten das Himmelsschauspiel gebannt. Die Weisen aber sahen in diesem Ereignis ein Zeichen dafür, dass es mit der Geburt von Terahs Kind etwas Besonderes auf sich habe. Sie gingen zum König und berichteten ihm von ihrer Vermutung, dass der Aufgang des Sternes bedeutete, dass das Kind Terahs groß und mächtig werde. König Nimrod befiel Angst. Was würde geschehen, wenn dieses Kind so groß und mächtig würde, dass es ihm den Thron streitig machen und er, Nimrod, seine Macht verlieren würde? Also beschloss der König, Terah sein Kind abzukaufen. Er schickte nach Abrahams Vater und bot ihm Silber und Gold für die Herausgabe seines Sohnes. Terah war ein kluger Mann und es gelang ihm, König Nimrod zu überzeugen, dass man einen so kostbaren Schatz wie ein Kind unmöglich gegen Gold und Silber tauschen könne. Es schien, als habe Terah den König überzeugen können, denn dieser gab seinen Plan auf. Terah jedoch traute dem Frieden nicht und versteckte Abraham 10 Jahre lang, sodass der König und die Weisen den Aufgang des Sterns und die Weissagung vergaßen. Abraham war noch ein Kind, als ihm klar wurde, dass die Götterstatuen aus Holz, Ton und Stein, die sein Vater schuf, keinerlei Macht besaßen. Die Betrachtung des Himmelszeltes in einer wunderschönen klaren Nacht führte ihn zur Erkenntnis, dass es nur einen Gott, den Schöpfer von Himmel und Erde, geben konnte. Die Sterne funkelten und strahlten und einer der Sterne strahlte besonders hell. In diesem schien sich Abraham die Macht Gottes zu zeigen und er rief: Das ist mein Herr. Aber der Stern ging unter. Das betrübte Abraham und er sagte sich, dass er an nichts glauben könne, das verschwindet. Dann sah er den Mond in seiner Pracht aufgehen, noch heller als die Sterne, und er rief begeistert: Das ist mein Herr. Aber auch der Mond ging unter. Abraham stürzte in Verzweiflung. Wenn er durch den Mond keine Führung erfahren konnte, wie konnte er dann den rechten Weg erkennen? Als am Ende der Nacht die Sonne aufging und alles hell erleuchtete, lobte und pries er sie in ihrer Größe, die sie noch heller als Mond und Sterne strahlte. Aber auch die Sonne ging wieder unter. Da erkannte er, dass es eine Macht geben musste, die über allem steht und die jenseits aller Vorstellungskraft liegen musste. Er erkannte, dass diese Macht der Schöpfer der Welt sein musste, die alle Dinge ins Dasein gerufen hatte und daher die einzige Macht war, die angebetet werden sollte. Abraham wandte Gott sein Angesicht zu und rief aus, dass er nicht länger den Götzendienern folgen würde, sondern ihn, den einen, als seinen Herrn anerkenne. Nun, Abraham wuchs zu einem jungen Mann heran und es war üblich, dass die Söhne ihren Vätern im Beruf nachfolgten. So musste Abraham nun seinem Vater in der Werkstatt und beim Verkauf der Götterstatuen helfen. Aber anstatt die Ware anzupreisen, bemühte er sich nach Kräften, den Leuten den Kauf auszureden und sie davon zu überzeugen, dass diese Geschöpfe eines Bildhauers keine Macht hätten. Wie könnten sie das nur glauben? Er rief sie auf, dem einen wahren Gott zu folgen. Ihr könnt euch vorstellen, dass sein Vater wütend wurde, da ihm Abraham nicht nur die Kunden verkraulte, sondern, und das war noch schlimmer, den Glauben seiner Väter leugnete. Und so verstieß er ihn aus seiner Familie. Abraham ließ sich jedoch nicht davon abbringen, die Menschen zu Gott zu rufen. Um ihnen zu zeigen, wie machtlos ihre Götter waren, begab er sich eines Nachts zu dem Ort, wo die Götterstatuen, man nennt sie auch Götzen, aufbewahrt wurden und zerschlug sie alle, bis auf den größten. Als die Menschen entdeckten, was geschehen war, fragten sie Abraham: Wer hat dies mit unseren Göttern getan? Abraham verwies auf die eine verbliebene Götterstatue und antwortete, sie sollten doch diesen übrig gebliebenen größten Götzen fragen. Die Menschen schüttelten die Köpfe und antworteten: Du weißt doch, dass diese nicht reden können. Abraham erwiderte: Wie könnt ihr anstelle Gottes das verehren, was euch nichts nützen und nichts schaden kann? Pfui über euch und über das, was ihr anstelle Gottes verehrt. Habt ihr denn keinen Verstand? Das war Abrahams Versuch, den Menschen zu der Erkenntnis zu verhelfen, dass ihre Götter machtlos waren und sie besser dem einen wahren Gott folgen sollten. Leider hörten nur wenige auf ihn. Die meisten hielten ihn für einen Gotteslästerer und zornig brachten sie ihn vor König Nimrod. Die Götzen zu zerschlagen, war in ihren Augen ein Verbrechen und musste bestraft werden. Der König hörte sich die Anklage der Menschen an und fragte darauf Abraham, wer denn dieser eine Gott sei, den sein Volk anbeten solle. Abraham erklärte: Er hat Himmel und Erde erschaffen. Er ist Herr über Leben und Tod. Da verspottete Nimrod ihn und rief: Ich bin Herr über Leben und Tod. Abraham ließ sich jedoch nicht beirren und erklärte weiter: Er ist der Gott, der die Sonne im Osten aufgehen und im Westen untergehen lässt. Kannst du die Sonne im Westen statt im Osten aufgehen lassen? Hast du diese Macht? Da wurde Nimrod so wütend, dass er befahl, Abraham durch Verbrennen zu töten. Ein Feuer wurde entfacht und Abraham hineingestoßen. Aber Gott, als Schöpfer aller Dinge, hatte natürlich die Macht, ihn vor dem Feuer zu beschützen. Und so trat Abraham unversehrt aus den Flammen heraus. Dieses unglaubliche Ereignis überzeugte Abrahams Neffen Lot von der Herrschaft eines einzigen Gottes und er schloss sich Abraham an. Die Bewohner von Ur jedoch und der König waren nicht zu überzeugen. Abraham musste viel Feindseligkeit und Hass ertragen. Die Menschen hörten ihm nicht zu, verspotteten und beschimpften ihn. Am Ende kam es so weit, dass man ihn auch aus seiner Heimat verbannte. Aber Gott ließ Abraham nicht allein. Er offenbarte ihm, dass er in ein Land gehen solle, welches er ihm zeigen werde. Und so packte Abraham sein Hab und Gut, zog mit einem Herzen voller Gottvertrauen gemeinsam mit seiner Frau Sarah, er hatte inzwischen geheiratet, seinem Neffen Lot und einigen wenigen Getreuen los. Er wusste nicht, wohin er gehen sollte. Aber Gott hatte ihm versprochen, ihn in das gelobte Land Kanaan zu führen. Heute bezeichnen wir dieses Land als das Heilige Land. Wisst ihr, wo es liegt? Na klar, ruft Kimia, das ist Israel. Genau. Gott hat dieses Land für die Menschen gesegnet. Es ist ein besonderes Land, erklärt Herr Adnan. Wie ging es denn weiter mit Abraham und seiner Familie? Haben sie das Land gefunden und wie hat Gott Abraham geführt? Fragt Merle. Nun, die offenbare Gottes können den Willen des Herrn unmittelbar verstehen. Und so erkannte Abraham Gottes Absicht und wusste, was er zu tun hatte. Sein grenzenloses Vertrauen in Gott war ihm Halt und Führung.
Viele Jahre war die kleine Schar unterwegs, bis sie am Ende Kanaan erreichte.
Sarah und Abraham bekamen viele Jahre lang keine Kinder und das machte das Paar sehr traurig. Kinder sind nicht nur etwas Schönes, sondern waren auch wesentlich für den Fortbestand der Familie und die Versorgung im Alter. Sarah hatte schließlich einen Gedanken, der uns heute seltsam vorkommt. Aber den Fortbestand der Familie zu sichern, war lebenswichtig. Sarah schickte ihre Magd Hagar zu Abraham. Hagar wurde von ihm schwanger und Mutter von Ismael. Natürlich freuten sich jetzt alle. Würde aber Abraham, nachdem sein größter Wunsch in Erfüllung gegangen war, Gott gegenüber noch genauso ergeben sein wie zuvor? Gott beschloss, Abrahams Gehorsam ihm gegenüber zu prüfen und verlangte von ihm, dass er ihm diesen, seinen Sohn, opfern solle. Ein Opfer zu bringen bedeutet, etwas Geringeres für etwas Höheres herzugeben. In diesem Fall war Abrahams Liebe zu Gott und sein Gehorsam ihm gegenüber das Allerwichtigste für ihn, auch wenn er sich diesen Sohn noch so sehr gewünscht hatte. Was bedeutet es, dass Abraham Gott seinen Sohn opfern sollte? Fragte eines der jüngeren Kinder. Zur Zeit Abrahams war es üblich, dass die Menschen den Göttern und später auch dem einen Gott Tiere und Teile ihrer Ernte übergaben, um den Göttern zu danken oder sie freundlich zu stimmen. Oft wurden diese Opfergaben nach den dazugehörigen Ritualen zur Versorgung der Armen verwendet. Die Tiere wurden natürlich geschlachtet. Diese Handlungsweise war noch sehr lange in der Menschheitsgeschichte üblich. Gott verlangte nun als Zeichen des Gehorsams von Abraham, dass er diesen lang ersehnten Sohn töte. Oh nein, rufen die Kinder, das ist doch grausam! Herr Adnan lächelt. Das kommt euch sicher so vor, aber Gott wollte nicht wirklich, dass Ismael starb. Er wollte nur Abrahams Hingabe und Gehorsam prüfen. Ja, Abraham bereitete alles vor, um zu tun, was Gott von ihm wünschte und schickte sich an, sein Liebstes zu opfern. Dieser Beweis des Gehorsams genügte Gott und er hielt Abraham davon ab, seine Tat auszuführen. Stattdessen wies Gott ihn an, nur einen Widder zu opfern. Weil er jedoch gehorsam war, segnete Gott Abraham und versprach ihm, dass er seine Nachkommen zu einem großen Volk machen werde, aus dem viele Völker hervorgehen würden. Inzwischen war auch Sarah im hohen Alter schwanger geworden und gebar Isaak. Sie verlangte, Abraham solle Hagar und ihren Sohn wegschicken, weil sie Angst hatte, dass es eines Tages Streit zwischen Ismael und Isaak um das Familienerbe geben könnte. Abraham erfüllte ihren Wunsch und schickte Hagar und Ismael fort in Richtung Arabien. Gott aber erteilte auch Ismael seinen Segen und verkündete, dass man aus seinen Nachkommen ein großes Volk entstehen werde. Wisst ihr, wer aus dem ismaelitischen Volk hervorging? Es waren die Araber. Und der große Prophet Mohammed ist ein Nachkomme Ismaels und damit auch Abrahams. Kennt ihr noch eine andere Manifestation Gottes, die aus dieser Linie hervorging? Die Kinder schütteln den Kopf. Das ist der Bab. Nun, Isaaks Nachkommen wurden ebenfalls gesegnet und entwickelten sich zum großen hebräischen Volk mit vielen Stämmen. Die großen Propheten des Alten Testaments stammen von ihm ab, ebenso Moses und Christus. Tja, wir leben nicht ewig und eines Tages starb Sarah. Abraham war sehr traurig, aber nach einiger Zeit heiratete er noch einmal. Diese zweite Frau hieß Ketura. Auch sie gebar ihm einige Söhne. Von ihren Nachkommen stammt Baha'u'llah, die jüngste Manifestation Gottes ab. Wie ihr seht, hielt Gott Wort und machte Abrahams Familie wirklich groß
und überschüttete sie mit seinem Segen und seiner Gunst. Abraham war gottesfürchtig und gehorsam. Dafür beschützte ihn Gott. Ihr erinnert euch vielleicht, dass Gott vor langer Zeit mit Noah bereits einen Bund geschlossen hatte. Mit Abraham erneuert er diesen Bund. Aus Liebe zu den Menschen sendet er ihnen durch seine Manifestationen oder Propheten seine Führung. Er segnet und beschützt die Menschen. Dafür sollen die Menschen Gottes Geboten gehorchen und die Boten anerkennen, die er ihnen schickt. Das hat uns Merles Mama auch schon erzählt. Aber was, wenn die Menschen die Boten nicht annehmen und ihnen nicht gehorchen, fragt Kimia. Nun, dann schaden sich die Menschen selbst. Denn Gott ist wie ein Vater. Er gibt uns keine Gebote, die nutzlos sind. Manchmal verstehen wir sie nicht. Aber das liegt an unserer eigenen Unfähigkeit und nicht daran, dass Gott uns ärgern will, antwortet Hertnan mit einem Lächeln. Wenn die Menschen den jeweils neuen Boten Gottes nicht annehmen, wenn sie ihn vielleicht sogar verfolgen, dann brechen sie den Bund, den der vorangegangene Bote mit den Menschen geschlossen hat. Und dann berauben sie sich selbst der Gunst und des Segens Gottes. Der Bote Gottes nach Abraham hieß Moses. Auch er ermahnte und führte die Menschen. Viele Propheten erschienen über die Jahrhunderte, um die Menschen immer wieder an die Gebote zu erinnern und ihre Bündnistreue gegenüber Gott einzufordern. Denn die Menschen vergessen leider schnell, was wirklich gut für sie ist. Hertnan lächelt die Kinder liebevoll an und streicht einem der Kleinen über den Kopf. Ich finde, dass jetzt Kuchen für mich gut ist, ruft Kimia. Da lacht Hertnan sein tiefes, aus dem Bauch kommendes Lachen. Dann solltest du jetzt ein Stück essen, mein Sohn. Aber denkt einmal darüber nach, wie es weiterging. Auf jeden Fall, antwortet Merle. Wollen Sie auch Kuchen, Hertnan? Ich kann Ihnen einen bringen. Danke, Merle, das wäre wirklich lieb. Und vielleicht kannst du auch einen Becher Tee für mich auftreiben. Ich glaube, Kimias Eltern haben eine große Kanne mitgebracht. Claro, ruft sie, und schon ist sie auf dem Weg.